Das Fahrrad, das ist eine europäische Erfindung und über 200 Jahre alt. Lange Zeit ist auch die Fahrradtechnik vor allem europäisch geprägt gewesen. Doch wenn man heute so ans moderne Fahrrad denkt, dann kommt man um den japanischen Markennamen Shimano nur ganz schwer herum. Ob Antrieb, Bremsanlage oder E-Bike-Motor, ein sehr großer Teil der heute erhältlichen Räder aller Preisklassen ist mit Shimano-Komponenten ausgestattet.
Im März 2021 feiert Shimano sein 100-jähriges Jubiläum. Doch die Präsenz des japanischen Komponentenriesen auf dem europäischen und globalen Markt ist kein Selbstläufer gewesen. Als Wegbereiter für den weltweiten Erfolg Shimanos wird in der Februarausgabe 2021 des Tourmagazins Andries Gastra vorgestellt. Wir wollen mit ihm in die Technikgeschichte eintauchen und sagen Hallo nach Schoten in Belgien. Hallo Herr Gastra.
Guten Mittag, Andries Gastra.
Ja, guten Mittag. Hallo, nett, Sie am Apparat zu haben.
Wir freuen uns auch, Herr Gastra. Und wir wollen ein bisschen mit Ihnen nach der Firmengeschichte Shimanos forschen. Und da bleibt ja erstmal festzustellen, dass die heutige Präsenz Shimanos eng mit der Geschichte der Fahrradmarke Koga Miyata verknüpft ist, die Sie 1974 gegründet haben. Zunächst wollen wir aufklären, wofür steht Koga und wofür steht Miyata?
Koga steht für von Gastra, die ersten zwei Buchstaben. Und Ko sind die ersten zwei Buchstaben von dem Namen von meiner Frau, Ko Wallik. Und da ist der Name Koga aus entstanden. Wir hatten mal gedacht Gako, aber das klingt doch nicht so gut wie Koga.
Super. Und Miyata steht wofür?
Miyata, das ist die Familie Miyata, so wie wir, die Familie Gastra, damals mit Batabus, mein Opa, 1904 angefangen hat, hat die Familie Miyata, die japanische Fahrradmarke, die älteste von Japan, damals schon 1890 haben die angefangen und ist natürlich in mehrere Generationen übergegangen. Und die haben wir dann zugefügt, da haben wir den Namen Koga Miyata bedacht. Klang wohl gut, ein bisschen wie Rolls Royce, um so mal zu sagen. Wir wurden nachher auch bekannt als die Rolls Royce-Räder in der Fahrradbranche, weil wir natürlich, die waren hoch exklusiv und mit den besten Teilen auch von Shimano, waar ik nog mal darauf zurückkomme nachher, ausgeführt. Und dadurch ist es Koga Miyata geworden.
Sie haben ja damals die Rahmen dann in Japan herstellen lassen. Ist das in den 70er Jahren normal gewesen oder war das damals wirklich ganz, ganz neu und waren das frische Wege, die Sie da beschritten haben?
Es war damals, so wie Sie sagen, ganz, ganz neu, weil ich mal auf der IFMA in Köln damals Anfang 70er Jahre japanische Rahmen gesehen hatte unter dem Namen Miyata. Und da sagte ich zu meiner Frau, und die sehen doch wohl sehr gut aus, fantastisch gelötet alles, fantastisches Finish. Wenn wir noch mal was später anfangen sollten, weil mein Vater hatte Batabus verkauft, 1974, und dann haben wir gedacht, wir wollen doch wohl eine eigene Firma haben. Haben wir versucht, mit Miyata in Kontakt zu kommen. Und das lief eigentlich sehr gut. Die kannten natürlich Batabus auch, die kannten auch mein Background und so weiter alles. Und das Gute war auch noch, dass die Firma Miyata, die hatten einen Ingenieur, der hieß Tom Numa. Der war gerade ein Jahr eher war hier in Belgien gewesen, bei der Firma Kessler, bekannte Rahmenbauer, Rennrahmenbauer, die liefen unter Eddie Merckx, aber Merckx hatte da noch überhaupt nichts mit zu tun. Da war der Tom Numa gewesen und hat sehr viel Know-how daar in diesem Rennradbau, Rahmenbau gelernt. Und das war für uns natürlich fantastisch, weil wir wollten auch mehr einen Schwerpunkt in Rennräder haben. Und war die Zusammenarbeit gleich von Anfang an sehr gut.
Im Interview im Tourmagazin haben wir gelesen, dass Sie den Tipp für die Rahmenproduktion bei Miyata vom damaligen Shimano-Chef Shozo Shimano bekommen haben. Woher haben Sie sich gekannt?
Ja, Shozo Shimano, das war der Chef, den kannte ich schon längere Zeit, weil wir bei Batavus in Heerenveen, Holland, schon Shimano-Teile einbauten seit 1969, 1970. Und da sind wir damit in Kontakt gekommen, weil die französischen Lieferanten, so wie Hurette und Simplex, die konnten schlecht liefern. Da kam noch hinzu, dass in den Jahren in Amerika ein Rennradboom, ein Ten-Speed-Boom in Gange war. Und da liefern die Franzosen ihre Gangschaltung eigentlich nur an französische Firmen. Und das war natürlich für Shimano war das ganz große Klasse. Dadurch sind sie dann auch bei uns, bei Batavus sind sie schnell reingekommen, weil wir hatten große Exporte von Ten-Speed-Rädern nach Amerika. Und dadurch habe ich auch Shozo Shimano kennengelernt. Auch sein Bruder, der technische Mann Keizo, und natürlich der andere Bruder, es waren drei, Yoshi Shimano, der mehr in Verkauf und Export gemacht hat. Und der hat wohl gemerkt, dass ich eigentlich auch noch, ich kam natürlich aus der Fahrradbranche, auch noch eine exklusive Linie mit hoher Qualität, Fahrräder auf den europäischen Markt bringen wollte. Und dann kam er auf einmal auch nochmal mit der Marke Miyata zu mir, obwohl ich auch zufälligerweise die Rahmen selbst schon gesehen hatte auf der IFMA in Köln.
Bedeutet das denn auch, Sie haben es vorhin schon so ein bisschen angedeutet, dass die Koga Miyata Fahrräder, die Sie so als ja, der Rolls-Royce unter den Fahrrädern beschrieben haben, dass die damals auch schon mit Shimano-Komponenten ausgestattet gewesen sind?
Ja, ja, da war natürlich nicht nur Shimano, weil Shimano machte eigentlich nur die Dura Ace Gruppe, also in der höheren Klasse war das alles natürlich total 100% Shimano. In der etwas preiswerteren Klasse, sagen wir, um damals 1000 Mark, so ungefähr, hat man natürlich auch SR-Teile eingebaut, Kettenradgarnituren und so weiter. Wir haben nie Centaur-Gangschaltung eingebaut, weil wir natürlich fokussiert waren auf Shimano. Und dann kam die 600er-Gruppe, das war natürlich een wesentlich preiswertere Gruppe. Gruppen waren sowieso interessant für uns, weil komt uit Italië, maar dat past goed zo Rennräder. Een ganze groep van een marke, waar alle teilen aan een ander aangepast worden zijn. En somit waren die 600er-Gruppe, 600EX nachher, war voor ons ganz, ganz wichtig, om met Miyata, Koga Miyata, door te stoßen in de verschillende Ländern van Europa. Und die waren dann alle mit Shimano-Teilen ausgeführt. In dem Anfang etwas, nicht alle, aber nachher überwiegend alle Shimano-Teile. Und dann glaube ich wohl, dass wir mit unseren Fahrrädern Koga Miyata Shimano doch wohl enorm geholfen haben, um Shimano bekannt zu machen in Europa.
Und dann nehmen wir den Ball gleich auf und sprechen weiter über die Ausstattung mit den Komponenten, die Sie eben genannt haben. Welche Schaltungshersteller haben denn damals den europäischen Markt dominiert?
Ja, das waren die Franzosen. Ne? Ursprünglich kommt die Gangschaltung doch meines Erachtens nach aus Frankreich. Man muss die Franzosen natürlich auch nicht unterschätzen. Und da waren dann die Fabriken Huret, H-U-R-E-T, auf dem U war ein Accent Graf, sagt man, also Hurette. Und dann war da Simplex, ein bisschen noch eine größere Firma. Und die beiden Marken, und natürlich hat man dann auch, muss ich nicht vergessen, Campagnolo in Italien, die auch schon damals auf dem Markt waren, allerdings mit einer höheren Klasse Teile als Hurette und Simplex. Und das waren damals doch die die Gangschaltung, die beiden Franzosen und natürlich auch Campagnolo, die haben die Gangschaltung voll auf den Markt gebracht. Aber wie gesagt, die Franzosen konnten nicht liefern, weil da war ein Ten-Speed-Boom in Amerika. Das war unwahrscheinlich und wir hatten auch die Chance, 10.000 Fahrräder hin zu exportieren Ende 69, Anfang 70er Jahre. Und na, da kam Shimano, da hatten wir natürlich schon Kontakte mit, weil sie Zahnkränze und so weiter, das waren die ersten Teile, die Shimano gebaut hat, die hatten wir schon gebraucht. Und dann bei Batavus, und dann kam auch automatisch die Gangschaltung dran. Und Shimano wollte natürlich ganz gerne liefern. Und das war für die Firma Shimano auch eine einmalige Chance, um schnell auf den europäischen Markt zu kommen.
Jetzt haben Sie schon angesprochen, dass es für Shimano eine Riesenchance war, auf den europäischen Markt zu kommen. Aber was hat Sie denn getrieben, Shimano auch wirklich zu nehmen? War es das, dass die Franzosen nicht liefern konnten?
Naja, das war bei Batavus. Ne? Da war ich Verkaufschef von Batavus. Die Firma gehörte mein Vater. Und wir waren mehr oder weniger aus der Not gezwungen, um, ja, klingt ein bisschen komisch vielleicht, um Shimano aufzubauen, weil wir hatten dicke Aufträge, aber wir bekamen einfach keine Gangschaltung. Weil die Franzosen, die Gangschaltung für die französische Marken, sag mal, wie unter anderem Peugeot und andere bekannte Marken, reserviert hatten.
Was gab es denn für Reaktionen damals, als Sie dann mit Shimano-Komponenten auf den Markt gekommen sind? War das was Neues?
Als Batavus, sag mal, ja, das war natürlich auch nicht so schlecht, weil Shimano war in Amerika eigentlich schon ein bekannterer Name als in Europa. Und wir kamen dann mit unseren Tenspeed-Räten, 3, 4 verschiedene Modelle, kamen wir da auch hin mit Shimano-Gangschaltung. Und dadurch war unsere Introduktion da in Amerika eigentlich auch noch, hat echt auch noch einen Vorteil gehabt, war extra gut. Das kam sehr gut an.
War das in Europa auch so?
In Europa war das auch so, aber nicht in dem Maßen, weil Shimano in Amerika auch schon eine eigene Firma hatte in New York. Und da waren sie schon bekannter. Also da ging es dann leichter. Aber in Europa hatte man wohl gesehen, nämlich dass doch gute Teile waren. Und nachher, als wir die Firma Shimano vertreten haben, erst zusammen mit Koga in Holland und danach in Nunspeet, haben wir Shimano getrennt, also daar hingebracht, kam zum Beispiel eine Gangschaltung, das war die Positron. Und das war doch wel een enorme Erfindung, klingt jetzt ein bisschen simpel vielleicht, aber das war eine sogenannte Klickschaltung, Gangschaltung. Man konnte bei den, sag mal, von Huray und von Simplex und Campagnolo, musste man immer schieben und man musste nie ganz genau, ob der Gang wohl richtig platziert war auf dem jeweiligen Zahnrad. Und da kam Shimano mit dem Positron, klick, 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 6, 7 Gänge und es war immer perfekt. Das Ding, das ist simpel vielleicht, aber das hat Shimano auch in Europa stärker gemacht.
Nun ist ja die Ausstattung von Fahrrädern, die man einfach im Laden kaufen kann, das eine. Ein anderer wichtiger Einfluss ist aber sicher auch der Einsatz von entsprechenden Komponenten im Rennsport. Auch da haben Sie ja einigen Einfluss gehabt und 1980 das Team Eisbürke ausgestattet. Ich hoffe, ich habe das jetzt richtig ausgesprochen. Wie waren denn die Reaktionen darauf, dass da plötzlich ein Team mit Shimano-Komponenten am Start war?
Ja, die Marke, das ist Eisbürke. Das ist eine große Eisfabrik, war das hier in Belgien. Das auf Deutsch könnte man sagen Eisbauerchen, um es mal so ein bisschen zu kleinieren. Aber ja, wir wollten natürlich, wir mussten durchstoßen. Ne? Wir mussten nicht nur, sag mal, alles Räder bauen mit Shimano-Teilen, aber wir wollten auch Shimano-Teile in den Rennsport bringen und bei den Profiteams anfangen mit Shimano. Und da kam ich mit einem Herrn in Kontakt, der hieß Piet Liebrechts. Das war ein bekannter Mann in der Rennradszene in Holland. Und er hatte gesehen, dass wir tadellose Räder bauen. Und er hat gesagt, ich kann euch helfen. Ich kenne eine Firma Eisbürke, die fahren jetzt unter Gios Torino. Und ich glaube wohl, dass die interessiert sind auch an die japanischen Teile, weil die toch sehr viele Vorteile haben. Damals auch schon, das war schon 79, sagen wir 78, 79. Und dann bin ich in Kontakt gekommen mit diesem Herrn Janssen da von Eisbürke. Und wir hatten so ein Amateurteam auch schon von Koga in Holland. Und da hatten wir gute Erfahrungen mit. Dann haben wir die Räder gezeigt und ja, die waren gleich begeistert. Und somit kamen wir dann auch mit Shimano. Miata und wir als Koga kamen wir da ziemlich leicht rein. Und das war natürlich für uns eine sehr schöne Chance, um die Marke Shimano in den Rennsport zu bringen. War natürlich auch ein gewisses Risiko, weil man hat natürlich alles auf eine Marke gesetzt und wir hatten die Gruppen von Shimano alle. Aber Shimano hat, ja, die haben das auch gut angefasst. Nur hatten wir mal mit dieser AX-Gruppe, diese sogenannte Aero-Gruppe, hatten wir mal Schwierigkeiten. Das war also eine ganz neue Gruppe. Ich vergesse nie wieder, dass wir da in Nice da bei der Zeit waren, im Team, dass wir da die Gangschaltung, da musste ein Rad ausgebaut werden, schnell, und dann ging die Gangschaltung nicht ganz nach hinten, das dauerte lange, wir lagen vorne und da wurden wir dann fünfte, sechste. Solche Sachen, und die ganze AX-Gruppe war natürlich auch nicht ganz gut. Gott sei Dank haben sie immer noch die normale Dürer-Ace-Gruppe gehabt und konnten da wieder weiterbauen. Aber mit diesem Team haben wir auch, sind das beste Team von Europa geworden. Wir haben die Tour de France gefahren. Wir haben zweimal Alpe d'Huez gewonnen mit Peter Winnen. Und wir haben natürlich mit Daniel Willems damals, een bekannte Rennfahrer, haben wir Paris-Roubaix gewonnen in de Tour de France. Wir haben 12 Tage in Gelb gefahren mit Rudy Pevenaars. Somit, en dat vind ik ook niet vergessen, we hadden das Rad Full Pro. Dat was onze top-Rennrad. Und das war damals ungefähr 5.500 Mark. Und weil wir so viel Erfolg hatten, verkauften wir ein paar Monate danach in Belgien über 500 Full Pros. Also der Preis war schon, was ich sagte, 5.500 Mark. Und da kann man mal sehen, was für ein Erfolg sowas bringt, wenn man in der professionellen Racing-Scene, sag mal, so mal Rennszene mitmacht. Und dann ist es so gewesen, wir hatten sehr viele Erfolg, und dann hat der Herr Janssen von Eisburg hat gesagt, meine Söhne, die wollen unbedingt in Fußball, die wollen also hier raus. War jammer, war schade, weil er hatte es 9 Jahre gemacht. Und dann sind wir nach Wild gegangen in Heidelberg. Gigantisch große Firma, da sehen Sie an der Autobahn, da stehen all die Sachen da. Die machen Joghurtzusätze. Und die haben Capri Sonne, diese kleine Plastikbehälter mit Apfelsinensaft haben die auf den Markt gebracht. Das lief auch ganz gut. Und da wurde das Koga Miata Capri Sonne. Und dann haben wir auch noch wieder, wie gesagt, Alpe d'Huez gewonnen. Noch wieder andere Sachen, andere Preise gewonnen. Und an bestimmten Tag rief der Herr Wild an, der Chef von der Firma in Heidelberg, und er sagte, Herr Gastra, ich muss aufhören mit Ihren Rädern und mit Shimano, weil wir haben so viel Schwierigkeiten, besonders mit Italien, dass sie Angst haben vor dieser Marke, und wir werden überall kontrolliert, unsere Buchstaben auf den Trikots, auf die Marken, auf den Fahrrädern, alles, die Maße. Ich habe Angst, hat er gesagt. Ja, das war eigentlich ein bisschen Mafia-ähnlich, sag mal. Und da hat er Angst vor gehabt. Der Belgier, der Herr Janssen von Eisburg, das war ein starker, sturer Mann, um so mal zu sagen, den hat es kalt gelassen. Aber ja, dann haben wir aufgehört. Und andererseits war es auch nicht so negativ für uns, weil das war in den 80er Jahren, Anfang 80er Jahren. Und da ging die Wirtschaft ging nach unten enorm stark, und da waren Zinssätze von, sagen wir, Zinssätze von 15-16%, und wir haben natürlich einen sehr langen Lead Time von Japan, was die Rahmen angeht, und die Teile nach Europa. Also für uns kam es auch nicht so schlecht aus, und andererseits war es schade, aber da haben wir nochmal ein Team gehabt mit Tulip, die Computers aus Holland. Und so ging das. Aber das Eisburger-Team war natürlich wohl das Beste für uns. Und da haben wir auch sehr viel von gelernt. Und auch Shimano hatte sehr viel von gelernt. Da waren natürlich auch ab und zu Probleme. Und die wurden dann auch wieder schnell gelöst. Dann hatten sie die DD-Pedale zum Beispiel. Da musste man den Rahmen, die Kurve was 17 mm länger, da musste man die Rahmen wieder anders bauen, andere Maße geben. Die Pedale, die drehten da in eine Art spezielle, sag mal, Kurvenstück befestigt an der Kurbel. Und da war eine besondere Lagerung. Und ich weiß noch mal, in der Tour de France mussten all die Räder von den Fahrern, die mitgemacht haben, mussten die Lager auseinandergebaut werden, wieder neu eingefährt werden. Aber das hat sich nicht durchgesetzt. Genau wie Biopace zum Beispiel, das, die, diese Kettenradgarnitur, das war erst auch irgendwie doch wohl ein Hype, hat sich auch nicht ganz durchgesetzt. Vielleicht wohl etwas für Trekkingräder. Aber ja, so war es auch. Und im Großen und Ganzen muss ich sagen, dass die Shimano-Teile immer sehr gut waren, betraubar und die, hohe Qualität. Und der Service von Shimano war auch super. Und wir hatten gute Verhältnisse, meine Frau und ich, mit der Familie Shimano. Und obwohl die Leute, die drei Brüder, alle sehr, sehr reich geworden sind, hat man das nie gemerkt. Aber die wollten doch irgendwie immer so eine Art Familientradition, wollten sie, als, sag mal, als Punkt. Das war wichtig bei Shimano, die Familientradition. Da haben wir auch, sind sehr viel bei uns gewesen, in Heerenveen in Holland, haben sie geschlafen, wir hatten immer einen guten Kontakt. Wir haben auch Barbecues bei Shoujo Shimano im Garten gemacht. Da kam der Fahrer, sie hatten immer wohl die teuersten BMWs und Mercedes-Autos. Die Japaner waren noch nicht so weit. Und da hat der Fahrer Sachen abgeholt, da haben wir gemütlich mit der Familie und wir waren dann auch ein Barbecue im Garten gemacht. Das war sehr, sehr wichtig für die Verhältnisse. Und das Gute ist eigentlich auch wohl, dass die Familie selbst immer noch die Mehrheit hat in den Aktien, was die Aktien von Shimano angeht. Und dass sie immer noch das Sagen haben. Jetzt sind natürlich andere Generationen drin. Ich kenne noch den Jojo, der ist jetzt Vorsitzender des Aufsichtsrats, sag mal. Wie kennt man noch? Die jüngere Generation wird natürlich weniger. Aber es ist ein Familienbetrieb und die Familientradition, die ist sehr, sehr wichtig. Und das war auch, dadurch hat man auch mit Shimano eigentlich immer ein warmes Verhältnis gehabt. Und als Importeur eine sehr schöne Firma, um mitzuarbeiten. Obwohl wir natürlich auch den Shimano-Boom in Europa selbst mitgemacht haben, auch unterbaut haben. Immer eine super Firma, um mitzuarbeiten. Andererseits ist Shimano so schnell gewachsen, dass das war natürlich auch immer nicht so gut für die Organisation. Aber da mussten sehr viele Teile auch, wir hatten natürlich beliefern auch an Batavus, an Gazelle und solche Firmen, Sparta. Ja, die Produktion, die musste durchlaufen und da mussten sehr viele Teile durch die Luft geliefert werden. Haben sie auch immer gemacht, war natürlich sehr teuer. Aber so hat man doch immer den guten Namen Shimano bei den Abnehmern behalten können. Und da waren sie immer sehr flexibel.
Dann schauen wir doch vielleicht mal darauf. Also das sind jetzt natürlich sehr, sehr viele interessante Anekdoten auch gewesen von Eisburg, der punktgenauen Schaltung per Klick. Sie haben es schon angesprochen, auch dann die Lieferungen über Flugzeuge und so, wenn es irgendwie schnell gehen musste. Gibt es aber irgendwie so einen Tag oder vielleicht auch ein Ereignis, wo Sie sagen, das war der Durchbruch für Shimano in Europa?
Ja, das kann man sagen, dass wir also damals mit Batavus schon, wir lieferten doch so, wir bauten so ein paar hunderttausend Räder schon, dass wir Batavus Shimano groß eingesetzt hatten, natürlich nicht die teure Gruppen wie bei Koga Miata, wodurch sie sehr bekannt geworden sind. Und dass wir also als Koga Miata die Teile einfach hundertprozentig eingebaut haben. Das war für Shimano war das Topklasse. Ich weiß noch wohl, ich war bei der Beerdigung von Shoujo, da waren 1500 Leute, alles auch von der Regierung. Er war doch ein immerhin enorm bekannte Person, der älteste von den drei Brüdern. Und da wurde ich also de Builder from Shimano in Europa genannt. Und das war natürlich, für mich war das sehr schön, natürlich mit meinem Team, ich kann das auch nicht allein machen. Und ich glaube wohl, dass wir dadurch Shimano einen enormen Push gegeben haben. Und wie gesagt, auch schon damals mit Batavus, weil wir gewagt haben, als holländische Firma, die Marke Shimano einzubauen.
Jetzt haben Sie im Gespräch schon einige Beispiele für bestimmte Produkte und bestimmte Innovationen genannt, die Shimano eingeführt hat. Was sind denn nochmal gefragt, aus Ihrer Sicht die Gründe für diese dann doch sehr erfolgreiche Firmengeschichte bis zum heutigen Tag. Warum kann Shimano offensichtlich einige Bedarfe am Markt so gut befriedigen?
Ja, das habe ich dann auch erlebt. Es ist die Kultur von den Japanern, die, sag mal, ein Teil oder Teile bauen wollen von hoher Qualität. Das ist erstmal sehr wichtig. Und dann hatten sie mit den bekanntesten Universitäten in Tokio, sagen wir Keio University, die beste Universität überhaupt, aber auch ein Bruder von Miyata war da, der hat auch mit Yoshi da zusammen studiert, zufälligerweise oder auch nicht, da wollten alle hin. Und da hatten sie ständig Kontakt mit den Professoren über die Studenten, also die Interesse hatten in Technik und in Fahrräder. Und die haben den einfach, die haben sie einfach aussuchen können. Und dann haben sie die Leute dann auch eingestellt und die wollten auch gerne. Und da ist noch ein anderer Punkt dabei. Da ist immer eine Art Competition, das Wort, das mal zu gebrauchen. Also Konkurrenz, aber Competition, verstehen Sie? Zwischen den verschiedenen Ingenieuren bei Shimano, das ist mir damals schon aufgefallen, als wir mit Koga anfingen. Es gab zum Beispiel eine Gruppe Designer, Entwickler für die Bremsen. Dann gab es eine für die Naben und dann gab es eine für die Gangschaltung und so weiter. Und die standen irgendwie, die Gruppen, in Konkurrenz miteinander. Und die wollten die für die Firma, die sind sowieso treu, Shimano, wollten die allerbeste Teile bauen. Und somit kamen er natürlich sehr viele neue Sachen, plötzlich nach vorne. Und wir waren paar nüchtere Holländer und dann mussten wir kommen und dann zeigten sie uns alles. Keizo vor allen Dingen, Keizo war der technische Chef, auch ein prima Mann, der ist als erster gestorben. Und wir mussten dann unsere Senf dazu geben und ein bisschen vorsichtig sein natürlich, weil wir wurden mal Leute genannt, die immer so direkt waren. Und das ist ein bisschen so, die Kultur zwischen den Europäern und Holländern, insbesondere zwischen Japanern. Die sind zwei verschiedene Kulturen, aber es hat auch gut hingehauen. Und wir hatten natürlich wieder Erfahrung da auch in Europa mit den Grossisten und mit den Rennfirmen damals auch schon von Shimano, von Campiolo. Also wir konnten auf eine ziemlich gute Basis, konnten wir sagen, ob es gut war, ja oder nein. Und dann kamen die Teile kamen auf den Markt. Und wer hat da als Erster von profitiert, muss ich auch sagen, wir bei Koga Miyata, weil wir wussten, dass die Teile kamen. Wir wussten es eher als Gazelle, wir wussten eher als all die anderen bekannten Fabriken, Shimano einbauten, die italienische Fabriken hier in Belgien auch. Und wir kamen dann aus mit den neuesten Shimano-Teilen, was natürlich auch für uns enorm gut war und dadurch auch immer sehr, sehr gut verkauft haben. Aber die Kultur in Japan, Qualität zu bauen, einen guten Service zu geben und immer über neue Sachen nachzudenken und dann auch die neue Sachen zu patentieren, das haben sie auch, sie haben tausende Patente, das ist ein Teil der Kultur. Und das ist eine unwahrscheinliche Sache, wo ich sehr viel Respekt vor habe.
Dann schauen wir vielleicht mal auf heute, 2021. Shimano ist ein riesiges, ja, dominierendes Unternehmen in der Fahrradbranche. Also man kann sagen oder man muss, glaube ich, konstatieren, dass es eine sehr erfolgreiche Geschichte ist. Ganz klar, was wir hier so sehen. Kann es und wird es aus Ihrer Sicht so erfolgreich weitergehen?
Ja, ich meine, ich bin natürlich nicht mehr so zu Hause auf dem Markt, aber mein Sohn baut die Top-Quality-Räder It Works in Bonn. Und ich rede praktisch jeden Tag mit ihm. Er hat 4-5 Mal die beste Trekkingbikes von Deutschland gewonnen und kommt überall gut an. Und dann höre ich natürlich wohl viel von ihm, was da so los ist. Ich bin auch sehr viel in seiner Firma da in Wachtberg. Und er hört auch wohl auf mich. Ich habe natürlich sehr viel Erfahrung. Aber die neuesten Sachen weiß ich nicht so ganz. Ich höre natürlich auch wohl wieder von dem. Wir hatten Shimano in Nünspeet. Und da ist jetzt das europäische Lager für Shimano. Und in Eindhoven ist die kommerzielle Gruppe, die arbeitet da. Und das ist der Chef da, der hat noch bei mir gearbeitet. Mark van Rooij. Und da habe ich auch noch was stetig Kontakt mit. Und da hört man natürlich auch Sachen von. Der Markt hat sich natürlich enorm geändert durch diese E-Bike-Geschichte. Und dann hat Shimano gesagt, ja, wir können Dynamos bauen. Können wir natürlich auch umgekehrt machen. Können wir auch Elektromotoren bauen. Das haben sie auch noch, mal gesehen. Aber ich habe gesagt, das ist nicht so einfach. Und da war da dann plötzlich Bosch, eine große Firma, die kennen Sie natürlich wohl. Die haben einen E-Bike-Motor auf den Markt gebracht und die haben sehr viel Erfahrung, auch eine unwahrscheinlich große Firma. Und die haben einen Marktanteil aufgebaut und Shimano kam da doch ein bisschen unter Druck, wurde von Bosch unter Druck gesetzt und die haben dann einen Versuch gemacht, das war nicht gut. Ein zweiter Versuch war auch nicht hundertprozentig. Und jetzt der dritte Versuch, das ist dann auch wieder 6-7 Jahre her, der ist dann endlich gut. Und ich glaube, dass Bosch 1,5 Millionen E-Bike-Motoren pro Jahr verkauft und Shimano, sag mal, ungefähr 180.000, 200.000. Es ist ein guter Anfang, aber es ist doch wohl ein bisschen zum Nachdenken, was die Motoren anbetrifft, dass Bosch ein großer Konkurrent geworden ist, Marktführer. Andererseits, die Gangschaltung, Nexus in der Narbe eingebaut, Bremsen und so weiter, alles. Da ist Shimano natürlich sehr, sehr stark drin und da haben sie auch den großen Marktanteil. Sie sind weit weg noch der größte Lieferant von Teilen, aber bei den E-Motoren ist es doch nicht immer so simpel gewesen, wie es mit den anderen Teilen ging. Und da müssen sie noch ganz schön ran, um mit Bosch mithalten zu können.
Das sagt Andries Gastra, der für viele als der Mann gilt, der Shimano nach Europa gebracht hat oder zumindest Shimano in Europa erfolgreich gemacht hat. Wir sagen vielen Dank für diese Eindrücke, Einschätzungen und Erinnerungen. Danke sehr, Andries Gastra, für all die Erinnerungen.
Heel graag gedaan, gerne gemacht.
Wunderbar, Herr Gastra. Ich will auch noch Danke sagen, aber ich kann es nur in dieser Sprache. Aber vielen Dank für die Eindrücke.